Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Ann-Kathrin Jeske, guten Morgen. Bloß keine Neuwahlen, das denken viele Abgeordnete, aber auch viele Menschen in der Bevölkerung in Italien nach dem Rücktritt von Premier Giuseppe Conte gestern. Warum das so ist, darüber spreche ich gleich mit Tonia Mastrobuoni, Korrespondentin bei der Zeitung La Repubblica. In Frankreich kündigte Innenminister Gérard Darmanin gestern an, ein Verbot der identitären Bewegung prüfen zu lassen. Außerdem blicken wir am Holocaust-Gedenktag in die Niederlande. Das Land arbeitet seine Rolle im Zweiten Weltkrieg neu auf. Die verrückteste Krise aller Zeiten. So beschreiben italienische Tageszeitungen die aktuelle Regierungskrise im Land. Weil es dieses Mal für viele Beobachterinnen und Beobachter schwer nachzuvollziehen ist, warum die Regierung gerade jetzt zerbricht. Den Anstoß hatte Mitte Januar Matteo Renzis Partei Italia Viva gegeben, die das Koalitionsbündnis über einen Streit zu den EU-Corona-Hilfen verließ. Jene Gelder also, die Italien in der Corona-Pandemie so dringend benötigt und die nicht nur Premier Giuseppe Conte, sondern eigentlich auch Italia Viva wollte. Die Folge für Conte: Der Premier konnte sich seiner Mehrheit im Parlament nicht mehr sicher sein und trat deshalb gestern zurück. Und jetzt stellt sich die Frage, ob Conte es schafft, eine neue Koalition hinter sich zu vereinen. Staatspräsident Sergio Mattarella wird das heute Abend ausloten. Neuwahlen, eine weitere Option, wollen in Italien aktuell die wenigsten, auch die Abgeordneten nicht. Darüber spreche ich jetzt mit Tonia Mastrobuoni, Korrespondentin in Berlin für die Tageszeitung La Repubblica. Frau Mastrobuoni, warum sind vorgezogene Neuwahlen eine unbeliebte Variante?
Weil jede Partei sehr viele Abgeordnete oder Senatoren verlieren würde, aus zwei Gründen. Erstens, weil die Parteien momentan in Umfragen, es geht fast allen schlecht. Außer Fratelli d'Italia, das ist die außenrechtspopulistische Partei von Giorgia Meloni. Und zweitens, weil Italien vor kurzem eine Verfassungsreform verabschiedet hat, die einfach das Parlament kleiner macht, also sowohl Abgeordnetenhaus als auch Senat. Das heißt, keiner hat Interesse daran an Wahlen, weil keiner sicher ist, dass er seinen Sitz behalten kann. Ganz einfach gesagt. Also zum einen wegen der Umfragen, zum zweiten wegen dieser Reform. Und das ist natürlich die größte Angst im Abgeordnetenhaus und im Senat im Moment.
Vorgezogene Neuwahlen könnten außerdem die rechtzeitige Auszahlung der EU-Corona-Hilfen aus dem Recovery Fund für Italien gefährden. Bis Mitte Februar muss Italien der EU-Kommission vorlegen, wie es diese Gelder ausgeben will. Und der erste informelle Vorschlag, den die Regierung dazu gemacht hat, wie es die Gelder ausgeben will, steht schon in der Kritik. Warum?
Weil er zu wenig ambitioniert ist. Ich meine, die EU hat ja im Oktober ganz klar vorgegeben, welche Prioritäten da gesetzt werden müssen. Das ist einmal Digitalisierung, zum Zweiten eben Umweltschutz und Maßnahmen gegen Klimawandel und so weiter. Das müsste fast 60% der Ressourcen absorbieren. Das tut es im Moment nicht. Also die Maßnahmen sind momentan eben sehr wenig konform dessen, was die EU gefragt hat. Und Paolo Gentiloni, also der Kommissar für Wirtschaft, der war ganz klar in den letzten Tagen, das ist noch nicht genug. Das ist ein erster Versuch, sagen wir mal, Italiens. Und da muss noch viel mehr folgen. Aber Premierminister Conte hatte ja auch vor, jetzt die Gewerkschaften zu sehen und auch die Industrie und so weiter, mit denen zu reden und das Projekt zu verbessern. Aber es muss einfach viel mehr reingeschoben werden in Projekte für die Zukunft. Und da kommen nicht nur kritische Stimmen aus Brüssel, aus der Europäischen Kommission, sondern da habe ich auch einige etwas negative Stimmen in der EZB auch gehört, also jetzt off the record. Es ist einfach unzureichend.
Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat gestern im Interview mit Ihnen auch bemängelt, dass die Mitgliedstaaten zu langsam dabei seien, solche Pläne vorzulegen. Das war womöglich auch eine versteckte Kritik in Richtung Italien. Wie ist das in Italien aufgenommen worden?
Ja, natürlich. Ich meine, alle, die sich momentan fremdschämen für diese unglaublich schlechte, zeitlich angesetzte Krise, die haben natürlich Schäuble recht gegeben. Schäuble hat auch, wie soll ich sagen, in diesem Interview zum Beispiel gesagt, er ist für Eurobonds und er will auch, dass die Wirtschafts- und Währungsunion nach vorne geht. Und das war auch nicht selbstverständlich bei jemandem wie Wolfgang Schäuble, der ja während der Finanzkrise eben sehr streng gewesen ist mit einigen Ländern, unter anderem Italien, und der sie nicht sehr viel Vertrauen gezeigt hat. Aber diesmal war er sehr, sehr, wie sagt man, open, also für eine, er hat gesagt, man bräuchte auch einen europäischen Währungsfonds, schlage ich seit 2010 vor. Aber er sagt auch, was ich sehe, ist nicht nur die Tatsache, dass bisher die Pläne unzureichend sind, ich sehe auch Probleme in der Implementation. Also die Implementation ist ja Implementation Stupid, sagt er in dem Interview. Das ist ja eben der wichtigste Aspekt. Die Gelder müssen nicht nur da sein, die müssen auch abfließen. Und darauf hat ja auch Herr Schäuble also jahrelang auch als Finanzminister hingewiesen.
Ist denn diese Frist bis Mitte Februar, muss Italien diese Pläne final vorlegen, ist die denn überhaupt noch einzuhalten angesichts der aktuellen Regierungskrise? Also selbst wenn, konnte es jetzt schaffen würde, eine neue Regierung auf die Beine zu stellen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, wir haben ja eine sehr wichtige Figur im Moment, das ist der Präsident der Republik, das ist eine Garantiefigur. Und er ist der Garant, er hat eine sehr ähnliche Rolle wie Frank-Walter Steinmeier in Deutschland. Und er ist eben sehr wichtig in diesen Regierungskrisen. Gestern ist er offiziell involviert worden, einfach weil Conte zurückgetreten ist. Und deswegen ist er jetzt der Schiedsrichter im Spiel. Conte muss beweisen in den nächsten 48 Stunden, dass er eine Mehrheit hat. Und das geht meiner Ansicht nach, aber auch in der Meinung vieler Kommentatoren, nicht ohne Renzi wieder in die Regierung einzubinden, in die Mehrheit einzubinden. Das wird sich alles in den nächsten 48 Stunden entscheiden. Auf jeden Fall wird Mattarella den europäischen Verpflichtungen versuchen nachzugehen. Also eine, das ist ja auch in den letzten Tagen ist herausgekommen, dass er dafür plädiert, dass die nächste Regierung, ob es eine Conte-Regierung ist, ist noch nicht geklärt, auch eine solide Mehrheit hat. Und diese solide Mehrheit hilft eben genau, dass man den Recovery-Plan dann auch umsetzt, schnell genug. Und dass man ihn schnell genug aufschreibt und nach Brüssel schickt. Ja? Also das ist eben, man denkt sehr, 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 also man ist sehr besorgt wegen der momentan, also dass die Gefahr besteht, dass die Regierung den Plan nicht rechtzeitig präsentieren kann. Das ist eine Sorge, die sich alle stellen, vom Präsident der Republik bis hin auch zu Conte selbst.
Tonia Mastroboni von der italienischen Zeitung La Repubblica, vielen Dank für diese Einschätzungen, und die Straßengeräusche im Hintergrund bitten wir zu entschuldigen. Die sogenannte identitäre Bewegung ist ein Sammelbecken für Neurechte, nicht nur in Deutschland, sondern europaweit. Ihr Ziel, eine ethnisch homogene Bevölkerung, vereinfacht, jeder soll dort leben, wo er herkommt und nicht woanders. In Deutschland sind die Identitären aus diesem Grund durch den Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft. In Frankreich, wo sie Anfang der 2000er Jahre entstanden sind, sollen sie nun sogar verboten werden. Das kündigte gestern Innenminister Gérald Darmanin an. Ein Schritt, der in Frankreich häufiger gegangen wird als in Deutschland. Erst im November nämlich hatte Darmanin schon die türkisch-nationalistischen Grauen Wölfe verboten. Das jetzt angestrebte Verbot der Identitären könnte hingegen deutlich schwieriger werden. Wie die Gruppe agiert und was nun den Anstoß für den Innenminister gab, berichtet Christiane Kess.
Sur une carte, on va tout répertorier.
Es sind nicht die üblichen Bilder von Rechtsextremen, die im April 2018 über die französischen Bildschirme laufen. Bei einer ähnlichen Aktion wie der, die jetzt den Ärger des Innenministers auf sich zieht, standen damals Anhänger der identitären Bewegung an der italienischen Grenze. Statt Springerstiefel und Bomberjacke, leger gekleidet in Jeans, blauen Daunenjacken und dazu passenden Cappies. Nur der weiße Schriftzug auf dem Rücken, Defend Europe, also verteidigt Europa, verriet ihre Geisteshaltung. Mehrere Tage patrouillierten an die 30 von ihnen durch die Umgebung in der selbstdefinierten Mission, illegale Einwanderer am Grenzübertritt zu hindern. Die Aktion, die sie mit großen weißen Jeeps und ausgerüstet mit Ferngläsern in Szene setzten, zog die Medien an. Romain Lechamp, einer der selbsternannten Grenzschützer, nutzte die Gelegenheit.
Mission ici,
Wir sind hier als Bürger. Jeder gute Bürger, der Zeuge einer Straftat wird, benachrichtigt die Behörden. Nicht mehr und nicht weniger machen wir. Illegal über eine Grenze zu gehen, kann mit Gefängnis bestraft werden. Nun haben die Rechtsextremen ihre Aktion an der spanischen Grenze wiederholt. Hinter dem vermeintlich staatsbürgerlichen Engagement steckt eine Gruppierung, die Analysten als neofaschistisch, rassistisch und islamophob einstufen. In Frankreich hat sie mehrere hundert Anhänger. Innenminister Gérald Darmanin macht keinen Hehl daraus, welche Pläne er hat. Ich war vor allem schockiert von der Unterwanderung der Republik durch die Aktivisten der identitären Bewegung. Das ist nicht ihr erster Eklat. Ich habe die Dienste des Innenministeriums angewiesen, die Elemente zu sammeln, die es dem Ministerium erlauben würden, die Auflösung der Bewegung vorzuschlagen. Wenn das entsprechende Material gesammelt ist, will Darmanin nicht zögern, bekräftigt er noch. Dabei handele sein Ministerium selbstverständlich im Rahmen des Gesetzes. Die Gruppe könne Widerspruch einlegen, sollte eine Auflösung eingeleitet werden. Es ist zum ersten Mal, dass der Innenminister die Aktionen der Bewegung öffentlich verurteilt und deren Verbot anstrebt. Seit Jahren gelingen den Identitären immer wieder öffentlichkeitswirksame Inszenierungen. 2012 besetzten sie die Baustelle einer Moschee in Poitiers, blockierten 2016 Zufahrten zum berüchtigten Flüchtlingslager in Calais, genannt der Dschungel, oder demonstrierten 2017 vor dem Konzertsaal Bataclan, dem tragischen Ort des Terroranschlags im November 2015. 2018 kam es nach der Grenzaktion zu Zusammenstößen mit Gegendemonstranten und einem harten Polizeieinsatz. Michel Rousseau vom Kollektiv Tous Migrants, was so viel bedeutet wie alle sind Migranten, kritisierte ein staatliches Unvermögen im Umgang mit der identitären Bewegung. Uns schockieren nicht am meisten die Aktionen der Identitären, sondern die Tatsache, dass der Staat keine andere Antwort findet, als Polizisten in gewaltiger Zahl zu schicken, aber gegen die Ehrenamtlichen, die demonstrieren und die Prinzipien Solidarität und Brüderlichkeit vorleben, das schockiert uns. Nach der erneuten Inszenierung der identitären Grenzkontrollen an der spanischen Grenze in der vergangenen Woche sind es lokale Mandatsträger, die sich entrüsten. Die illegale Operation solle nur einen Medienhype herbeiführen und den Extremisten ermöglichen, ihre Hassreden zu verbreiten, schreiben die sozialistische Präsidentin der Region, Carol Delga, und andere in einer Pressemitteilung. Die Stimmen mehren sich, die eine Auflösung der identitären Bewegung verlangen. Ob Innenminister Darmanin dieser Schritt gelingen wird? Der Präsident der Identitären, Clément Gandelin, gibt sich gelassen. Es gebe schon viele Studien mit dem Ziel, seine Bewegung zu verbieten, sagt er. Man könne ihr aber nichts vorwerfen. Die Anhänger seien auch nie für Aktionen verurteilt worden. Tatsächlich hat erst vergangenen Dezember ein Berufungsgericht die für die sogenannten Grenzkontrollen 2018 Angeklagten freigesprochen. Innenminister Darmanin setzt jetzt auf die Gesetze zur inneren Sicherheit, wie die gegen den Aufruf zu Hass oder Gewalt. Sicherheitsexperten glauben dennoch, dass das Vorhaben juristisch schwierig wird. Politisch können sich die Identitären der Sympathie des extrem rechten Rassemblement National sicher sein. Auch wenn sich einzelne Parteimitglieder immer wieder von der Bewegung distanzieren, bescheinigte Louis Alliot, Bürgermeister von Perpignan, deren Aktionen Symbolkraft. Alliot äußerte Verständnis für die Grenzpatrouillen, schließlich versage hier der Staat. Und sein Parteikollege, der Europaabgeordnete Gilbert Collard, empörte sich auf Twitter, der Innenminister wolle statt der radikalen Moscheen im Land die identitäre Bewegung auflösen. Das seien gefährliche Prioritäten.
Christiane Kess berichtete. Ebenso wie in Deutschland findet auch in den Niederlanden das Gedenken an den Holocaust in diesem Jahr etwas anders statt als in den Jahren zuvor. In den Niederlanden liegt das aber nicht nur an den veränderten Bedingungen durch die Pandemie, sondern auch daran, dass das Land seine Rolle im Zweiten Weltkrieg seit einem Jahr neu aufarbeitet. Angestoßen hatte das vor einem Jahr der damalige Premier Mark Rutte, als er sich überraschend bei den noch Überlebenden des Holocaust entschuldigte. Was sich seither getan hat, berichtet Kerstin Schweighöfer.
2020 war alles wie immer. Wie jedes Jahr gedachten die Niederländer am letzten Sonntag im Januar der Opfer des Holocaust. Mit einem stillen Zug durch Amsterdam, mit Musik und Ansprachen vor dem nie mehr Auschwitz-Monument im Wertheimpark. Bis Premierminister Mark Rutte das Wort ergriff. Alle horchten auf, als er plötzlich das Verhalten von Bürgern und Regierung während der deutschen Besatzungszeit im Zweiten Weltkrieg zu kritisieren begann. Sie hätten den Jüdinnen und Juden zu wenig Schutz und Hilfe geboten. Wir haben versagt, so Rutte.
Sind wir zu kurz geschoben.
Worauf der Premierminister völlig unerwartet und zur Überraschung aller um Verzeihung bat.
Wie die letzte Überlebenden noch unter uns sein.
Nun, da die letzten Überlebenden noch unter uns weilen, möchte ich im Namen der Regierung um Entschuldigung bitten für das Handeln der damaligen Regierung.
Biete ich vandaag namens der Regierung excuses an für das Overheidshandelen von toen.
Historische Worte, auf die niederländische Holocaust-Überlebende seit Jahrzehnten gewartet hatten. Auch Eva Weil, deren Eltern 1934 aus Deutschland nach Holland geflüchtet waren, aber dort vom Nazi-Terror eingeholt wurden.
Ich denke, das ist unglaublich, dass dies nun gesagt wird.
Ich konnte es kaum glauben, so die 85-jährige Jüdin. Natürlich sei die Regierung spät dran gewesen mit ihrer Entschuldigung. Aber lasst uns froh sein, dass es doch noch so weit gekommen ist, so Eva Weil. Bisher hatten die Niederländer an ihrem Selbstbild einer unschuldigen Nation festgehalten, die geschlossen in den Widerstand gegen die deutschen Besatzer gegangen war und in der es keine Täter gab, sondern ausschließlich Opfer und Helden. Inzwischen weiß man, dass sich in Wirklichkeit nur 4% dem Widerstand angeschlossen hatten. Aber für Grautöne war in diesem Schwarz-Weiß-Bild kein Platz, so der niederländische Schriftsteller Gert Mak.
Bei die Unschuld hörte auch die Idee.
Zu diesem Selbstbild einer unschuldigen Nation gehörte die Idee, dass wir alle Anne Frank auf unseren Dachböden versteckt hatten. Dabei hat ein großer Teil der Bevölkerung einfach weggesehen.
Nach Polen ist der Anteil der ermordeten Juden in den Niederlanden der höchste in Europa. Fast 75% kamen ums Leben, gut 100.000 von den ursprünglich 140.000 jüdischen Mitbürgern. Ausschlaggebend dafür waren Effizienz und Folgsamkeit der niederländischen Behörden. Amsterdamer Beamten legten sogar Überstunden ein, um herauszufinden, wo genau Jüdinnen und Juden in ihrer Stadt lebten, so der Direktor des jüdisch-kulturellen Viertels von Amsterdam, Emil Schreiber.
Königin Wilhelmina, die hat sich direkt nach dem Krieg noch gewundert darüber, dass die Juden sich so wenig dankbar betont haben. Muss man sich vorstellen, sind 102.000 Familienmitglieder sind gestorben. Und da muss man sich dankbar zeigen. Also es ist wirklich.
Königin Wilhelmina hatte sich nach dem deutschen Überfall 1940 mit der Regierung nach London ins Exil begeben und von dort aus ihren Untertanen in mehr als 30 Radioansprachen Mut zugesprochen. Auf das Schicksal der Jüdinnen und Juden aber ging sie nur am Rande ein. Auch das eine von vielen unangenehmen Wahrheiten, denen sich die Niederländer nun zu stellen beginnen. Auch Wilhelminas Urenkel, der jetzige König Willem-Alexander. Das Verhalten seiner Urgroßmutter lasse ihn nicht mehr los, so Willem-Alexander letztes Jahr.
Es ist etwas, was mich nicht loslässt.
Auch das, sowie die Bitte um Verzeihung von Premierminister Mark Rutte, historische Worte, die zeigen, dass sich die Niederländer differenzierter mit der eigenen Vergangenheit auseinandersetzen. Die jüdische Gemeinschaft begrüßt das, weil damit ein neues Kapitel in der Aufarbeitung der Geschichte aufgeschlagen werden kann.
Der Bericht von Kerstin Schweighöfer. Und wenn Sie mehr über die Geschichtsaufarbeitung der Niederlande im Zweiten Weltkrieg erfahren wollen, dann kann ich Ihnen unsere Sendung Gesichter Europas empfehlen. Nachzuhören in unserer App der DLF Audiothek. Damit geht die Sendung Europa heute zu Ende. Ich bin Ann-Kathrin Jeske und bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch den Tag.